So, jetzt kommen wir zu den chronischen Erkrankungen. Das ist für Sie wahrscheinlich relevanter, weil die Häufigkeit, also die Inzidenz ist höher und vor allem die Prävalenz ist höher. Ja, die Inzidenz ist, so viel Menschen erkranken pro 100.000 Menschen. Und ja, die Inzidenz ist das, was kumuliert. Ja, sage ich Ihnen dann anhand von der CML. Und das macht diese Erkrankung häufiger. Ja, die Patienten sterben nicht wie bei den akuten Leukämien, sondern die überleben es häufiger. So, wir kommen jetzt, Sie haben vorhin gesehen, myeloische Reihe, lymphatische Reihe. Wir machen jetzt die myeloische Reihe, aber nicht akut, sondern chronisch. Und fangen mit der chronischen myeloischen Leukämie. Das ist eine Erfolgsstory. Ich zeige Ihnen das. So, Sie sehen hier ein Blutbild. Wir schauen uns wieder Hämoglobin. Erythrozyten sind uns wurscht. Ja. Hämoglobin. Sie sehen hier 12,1, je nachdem. Es ist ein Mann, das heißt 14. Ist normal, also vermindert. Ja, das kann noch nichts bedeuten. Sie haben hier eine Thrombozytose, 451, bei uns im Hanoi ist 400 normal, das variiert vom Labor zu Labor, aber es ist eine Erhöhung der Thrombozyten und Sie haben 170.000 Leukos. Das kann nicht normal sein, das kann nicht reaktiv sein. Reaktive Leukozytosen, war eine Kollegin, die gefragt hat, man muss immer auf das CRP schauen. Wenn ich 15.000 Leukos habe, es gibt physiologische Leukozytosen auch, zum Beispiel Schwangerschaft, physiologische Leukozytose, Raucher, physiologische Leukozytose. Also das gibt es auch. Cortison-Patienten, physiologische Leukozytose. Also immer fragen, nehmen Sie Cortison, sind Sie schwanger, sind Sie Raucher? Das bewegt sich im Bereich bis 15.000. Das ist immer noch physiologisch. Aber 170.000 Leukozyten sind nicht normal. Da kann ich niemals so eine Infektion haben, dass ich 170.000 Leukos habe. Also ich habe in allen drei Reihen habe ich eine Veränderung. Okay? Und dann schaue ich ein bisschen weiter und sehe hier, schauen Sie hier, ich habe sehr viele segmentkernige, also viele Reife. Also wenn Sie die Segment- und die Stabkernige sich anschauen, macht das 86% aus. 86 von 170.000 sind lauter Neutrophile. Also ein Reifezellen. Was haben wir vorhin gesagt? Bei den akuten Leukämien sind das Vorstufen. Bei den chronischen Leukämien sind das Reifezellen, die nicht sterben, die nicht in Apoptose gehen. Okay, weil dieser Mechanismus fehlt, der Apoptose. Und es gibt auch eine Proliferation bei der Bildung. Also ich habe eine vermehrte Bildung und verminderte Apoptose. Also ich habe 86% von 170.000 verdammt viele Leukozyten. Das kann nicht normal sein. Dann schaue ich weiter, 8,5% Blasten. Also Blasten habe ich auch. Nicht über 20, aber 8,5%. Und eine Linksverschiebung. Ich habe eine Eosinophilie, hier sehen Sie es nicht, aber normalerweise hat man auch eine Basophilie. Ich habe Myelozyten, sehen Sie hier, Myelozyten, Metamyelozyten. Ich habe eine Linksverschiebung bis zu den Blasten. Beginnen tut ein Granulozyt mit einem Blast, dann kommt der Promyelozyt, dann kommt der Myelozyt, Metamyelozyt, Stabkernig, Segmentkernig. Das ist der normale Verlauf. Und hier haben Sie diesen Verlauf wunderbar. Sie haben von den Blasten über Myelozyten, Metamyelozyten, Segmentkernige, Stabkernige, Sie haben eine wunderbare, schöne Linksverschiebung. Das heißt, Sie haben diesen Hiatus leukämicus nicht. Okay? Gut. Und eine zweite Sache ist, wenn ich so viele Blasten habe und so viele Leukozyten, habe ich in der Regel zumindest eine Thrombozytopenie. Sie haben nie normalerweise bei einer akuten Leukämie 450.000 Thrombozyten. Das passt nicht zusammen. Anämie kann ich haben, aber die Thrombozytopenie nicht, die Thrombozytose nicht. Das heißt, ich habe eine Linksverschiebung und eine Proliferation von vielen, vielen, vielen reifen Zellen. Das ist immer das Kennzeichen einer myeloproliferativen Erkrankung. Und was ganz wichtig ist, es gibt keine normale physiologische Basophilie. Jede Basophilie, das kann man sich merken, jede Basophilie ist bis zum Nachweis des Gegenteils eine myeloproliferative Erkrankung. Basophilie, ich sage es immer, damit man sich das merkt, Basophilie, MPN, bis zum Nachweis des Gegenteils. Und hier haben sie es nicht gemacht, warum auch immer, aber ich sage Ihnen beim nächsten Blutbild, aber Sie sehen hier Eosinophilie, also das sind alles myeloische Zellen, die schön proliferieren, viele Reife davon. Gut, das nächste. Auch hier sehen Sie Hämoglobin 13, okay, ein bisschen vermindert, Thrombozyten 150 und 90.000 Leukozyten. Und das sind zwei rezente Patienten von mir. Und Sie sehen hier auch wieder absolut, immer auf die absoluten Werte schauen, bitte niemals auf die relativen, immer auf die absoluten Werte. Sie sehen hier 73.000 Neutrophile. Das heißt, das kann keine akute Leukämie sein, weil man hat immer weniger davon und viel mehr Blasten. Und was hier auch fehlt, ist eben das Loch, das leukämische Loch. Also Sie haben keinen Hiatus, Sie haben eine wunderschöne Basophilie. Basophilie, MPN. Okay, dann gehen wir weiter. Was ist eine CML? Noch einmal, wenn man sagt, klonale hämatopoetische Stammzellerkrankung, dann hat man die halbe Antwort. Das ist alles klonal. Es ist jede Zelle, alle Zellen entspringen der gleichen Stammzelle, der klonalen Stammzelle. So schauen alle gleich aus, unkontrollierte Proliferation, aber mit erhaltener Differenzierung. Also ich habe diese Linksverschiebung. Ganz wichtig. Ja? Die CML macht 15-20% aller Leukämien im Erwachsenenalter und gehört zu den sogenannten myeloproliferativen Neoplasien. Die werde ich heute auch ein bisschen zeigen, weil mit dem haben Sie viel zu tun. Jeder, der hier ist, wird sicherlich einiges sehen in seinem Leben, viele sogar. Und die muss man erkennen. Was hat man, wenn man eine CML hat? Man hat allgemeine Symptome wie Leistungsminderung, Nachschweiß, Fieber, Gewichtsverlust, das ist alles im fortgeschrittenen Stadium. Ich habe solche Dinge, ich war selber im MD Anderson Cancer Center in Houston, das ist unser Mekka der Hämatologie, das ist das Beste, was man hat. Es gibt drei große Zentren in Amerika, das ist MD Anderson Cancer Center, das ist Sloan Kettering in New York und die Mayo Kliniken, drei davon. Und das ist für uns, die meisten, 70% der Studien kommen aus diesen drei Zentren. Und ich habe wirklich mexikanische Patienten gesehen, die viel alles verkaufen, damit sie dort behandelt werden mit CML. Und die kommen mit solchen Milzen, die man bis zum Becken tasten kann und viele Leukozyten. Das sehen wir hier nicht. Die meisten CMLs, die zu uns kommen, haben Leukozytosen und keine sonstigen Probleme. Aber man kann abdominelle Beschwerden haben. Wie gesagt, oft Zufallsbefund durch Gesunduntersuchung. Welche Befunde sieht man? Leukozytosen, Linksverschiebung, das Knochenmark, wenn man Knochenmarkspunkt ist hyperzellulär, das zeichnet auch der myeloproliferativen Erkrankung aus, bis auf die Osteomyelofibrose im fortgeschrittenen Stadium, aber die haben ein hyperzelluläres Knochenmark mit Hyperplasie der Myelopoese, oft Megakaryopoese, Basophilie, Eosinophilie, Splenomegalie ist ein häufiger Befund. Wir müssen akute und subakute Leukämien ausschließen, myelodysplastische Syndrome ausschließen, darüber rede ich heute nicht, weil das ist dann viel zu viel. Ausschluss anderer myeloproliferativen Erkrankungen, wie zum Beispiel Osteomyelofibrose, essentielle Thrombozytämie, dazu komme ich noch, und Polycythemie vera und ganz wichtig, Nachweis von Philadelphia-Chromosom bzw. BCR-ABL. So, das ist der Herr Virchow, der hat ziemlich, also 1845, das ist 160 Jahre her, den Begriff weißes Blutbild etabliert, weil man damals diese HE-Färbung nicht gehabt hat. Man hat die Leukozyten wirklich als weiße Zellen gesehen und hat das etabliert. Also von ihm haben wir die Leukozyten, also weiße Zellen. Und damals hat er gesehen, dass irgendwie diese Menschen, die krank werden, irgendwie, dass es einen Zusammenhang mit der Leukozytose gibt und hat das beschrieben und auch behandelt, auch unter anderem mit Arsen. Diese zwei Herrschaften, der Newell und der Hungerford, haben 1960 das Philadelphia-Chromosom entdeckt. Das Philadelphia-Chromosom nennt man deswegen Philadelphia, weil sie in der Stadt Philadelphia waren, wo sie es entdeckt haben. Das Philadelphia-Chromosom ist nichts anderes als eine Translokation, ein Austausch zwischen Chromosom 9 und Chromosom 22. Die haben das entdeckt und deswegen heißt das Philadelphia-Chromosom. Und diese großartige Frau, die ist leider gestorben, die hat 1973 dieses Chromosom, diesen Austausch auch beschrieben als Translokation zwischen den zwei Chromosomen. Also ganz genau beschrieben und hat dafür viele Preise. Ich habe Gott sei Dank auch sie erleben können vor ein paar Jahren, als sie das, den großen Preis von der American Society of Hematology bekommen hat. Gut, 1986, und das war die Errungenschaft schlechthin, hat man das Fusionsprotein beschrieben. Das heißt, innerhalb dieser Translokation, dieses Austausches, gibt es ein Gen, ein Fusionsgen, und dieses Gen verursacht eigentlich die Leukämie. Ja, aufgrund dessen hat man eben die neuen Medikamente entwickeln können. Und Sie sehen hier, dieser Austausch vom langen Arm des Chromosom 22 und dem kurzen Arm des Chromosom und dem langen Arm des Chromosom 9, es geht ein Teil von diesem Chromosom dorthin und dann entsteht so ein Fusionsgen, und dieses Fusionsgen hat, also wir kennen viele Bruchpunkte, die wichtigsten Bruchpunkte sind P190, P210 und P230. Das hat eine diagnostische Bedeutung und auch eine therapeutische Bedeutung. Dazu komme ich noch. Aber Sie sehen hier, es kommt zu einem Austausch und je nach Bruchpunkt entsteht dieses Fusionsgen. Und dieses Fusionsgen, da ist, wird phosphorylisiert durch ATP, ATP wird gespalten zu ADP und ein Phosphor, so einfach geht das, ein Phosphor aktiviert dieses Gen und dieses Gen aktiviert die nachfolgenden Tyrosinkinasen. Wenn diese Tyrosinkinasen aktiviert werden, wir haben viele Pfadwege, Pathways in der Onkologie, die sind sehr oft in der gesamten Onkologie gleich. Wir haben den sogenannten, es gibt den sogenannten RAF-MEK-MAP-ERK-Weg, haben wir beim Kolonkarzinom ganz wichtig, auch therapeutisch wichtig. Dann haben wir JAK2, also PI3K-ACT, dann haben wir den JAK2 und BCL2. Also viele Fahrtwege, die wir kennen, die wir auch ausnutzen. Ich zeige Ihnen das heute noch im Falle von der CLL. Bei der CML, also pH-positive CML, gibt es drei Phasen. Es gibt die chronische Phase. Die meisten Patienten, also 99% der österreichischen Patienten, kommen in der chronischen Phase. Ja? Zu vermeiden ist die Blastenkrise. Das ist wie eine AML praktisch. Also wenn die Myeloblasten über 20% ausmachen, Sie sehen hier, oder hier, früher hat man 30%, jetzt hat die WHO das reduziert auf 20%. Oder wenn ich extramedullär, ein Kollege hat gefragt, also nicht im Knochenmark, sondern außerhalb des Knochenmarks, ja? Sei es jetzt bei den Lymphomen, Lymphknoten oder Leber, Milz etc. Und dazwischen ist die axillierte Phase. Diese zwei Phasen, das sind die Patienten, Risikopatienten. Hier tue ich die jungen Patienten, haben wir früher transplantiert. Mittlerweile haben wir Medikamente, wo wir abwarten mit der Transplantation. Aber die meisten Patienten kommen in der chronischen Phase. Jetzt kommen wir zur Inzidenz und Prävalenz. Ich habe gesagt, Inzidenz 2 pro 100.000, aber die Prävalenz ist die Inzidenz mal die Dauer der Erkrankung. Und das ist bei diesen Patienten lebenslang. Also wenn wir sie in einer Major molekulare Remission bringen, und das kann man mit den meisten Patienten, dann leben sie genauso lang wie wir alle. Es gibt keinen Unterschied mehr im Überleben zu der normalen Bevölkerung. Also, wenn Sie sich hier anschauen, in Frankreich haben die Franzosen ausgemacht, also sie haben mittlerweile 12 pro 100.000, die Prävalenz. Das ist jede Menge. Und die Bayern sind mittlerweile auch jetzt bei 11% angekommen. Was macht das aus für alle Extramoral, also außerhalb des Spitäler betätigten Kollegen? Sie müssen mit diesen Patienten rechnen, weil Sie sehen hier, 2050 wird es in Europa über 30.000, 50.000 ist die letzte Rechnung, 50.000 CML-Patienten. Das hat eine wirtschaftliche Konsequenz auch, weil die Medikamente kosten 5.000 Euro pro Monat und Patient lebenslang. Ja? Das heißt, in Deutschland ist Nummer 1 HPV-Impfung, Nummer 2 Gleevec und das Signonspreisel. Die Ausgaben von den Gebietskrankenkassen. Also macht jede Menge aus. Diese Patienten überleben, Gott sei Dank. Ich zeige Ihnen auch, was unsere neuen Konzepte sind für diese Patienten. Bitte unterbrechen Sie mich, wenn Sie eine Frage haben. So, Was ist das Ziel bei der Behandlung dieser Patienten? Das Ziel ist, wenn wir annehmen, dass ein Patient, wenn er kommt, das sind diese BCR-ABL-Kopien, wie bei der Hepatitis C. Wenn er 100% hat, das ist der internationale Score, Ziel ist, dass wir diesen Patienten unter 0,1% bringen. Das nennt man Major Molecular Remission. Es ist sehr ähnlich wie bei der Hepatitis C-Behandlung, weil wir wissen, wenn der Patient dieses Ziel erreicht, ist dieser Patient auf der sicheren Seite. Dem kann nichts mehr passieren. Ja, deswegen machen wir die Therapie. Schön wäre es, wenn der Patient nicht messbar ist. Oder zumindest eine 4-Log-Reduktion hat. Warum? Wir machen Studien, wo wir das Medikamente absetzen bei diesen Patienten. Ja? Viele Patienten, vor allem wenn sie 10 Jahre, ich habe eine Patientin, die nimmt das seit 2002. Ja? Und irgendwann hat sie gefragt, passen Sie auf, Herr Doktor, ich nehme das seit 2002 und bin seit mindestens 10 Jahren in kompletter Remission, kann ich es nicht absetzen? Dafür haben wir jetzt mittlerweile viele Studien gemacht, die zeige ich Ihnen. Also wir versuchen dieses Medikament, warum machen wir das? Weil mit dem Alter hat man mehr Medikamente und die Interaktionen sind viele, gerade beim Cytochrom P450. Für Sie alle, Grapefruit ist schlecht, Johanniskraut ist schlecht für alle Medikamente. Ja, wir haben ein Riesenproblem mit Medikamenten, Patienten, die das nicht wissen, weil die Wirkung von den Medikamenten, die wir haben in der Onkologie, vermindert oder erhöht wird, wenn man bestimmte Medikamente nimmt. Das zeige ich Ihnen auch. Sie sehen hier, also das Ziel ist, also mein persönliches Ziel ist MR, also molekulare Remission, 4,5 Log-Reduktion, das entspricht so 0,0032%, das müssen Sie nicht merken. Aber bei diesem Patienten kann ich die Medikation in Studien absetzen. Gut, jetzt kommen wir zu den Therapien. Sie sehen hier, das ist ein Verlauf der Therapie, ich habe es vorhin erwähnt, Arsen, mittlerweile auch Sehen. Dann hat man versucht mit Milzbestrahlung, machen viele dritte Weltländer immer noch leider, Busulfan, Hydroxyurea, das war eine Errungenschaft ab da. Dann hat man eine Kombinationschemotherapie, bringt nichts, Knochenmarkstransplantation. Ich habe einen Patienten mit einem Mantelzelllymphom. Seine Frau ist 1999 in einer Transplantation mit 37 Jahren gestorben. Und 2 Jahre später haben wir das Glieder gehabt. Sie hätte heute gelebt. Also manchmal verpasst man um ein paar Jahre die Entwicklung. So, und Sie sehen hier Interferon Alpha, das war auch eine Errungenschaft. Dann hat man ARC gemacht, das hat nicht sehr viel gebraucht. Und dann hat man das Imatinib entwickelt. Und ab diesem Zeitpunkt hat man die Therapie revolutioniert. Ab diesem Zeitpunkt ist man nicht mehr gestorben an dieser Erkrankung. Sie sehen hier die Entwicklung, das sind die Überlebenskurven. Wenn man 50% der Patienten nimmt, Sie sehen hier in Jahren, mit den Chemotherapien hat man 6, wenn es gut gegangen ist, 7 Jahre gelebt. Und mit dem Imatinib, wir erreichen diese 50% der Patienten das Überleben nicht mehr. Also wir sehen es nicht, weil die alle überleben. Also das mediane Überleben ist nicht mehr erreicht, weil die Patienten einfach mit einer Tablette, keine Chemotherapie, keine Transplantation, eine Tablette, 400 Milligramm am Tag und die Sache ist erledigt für die meisten Patienten. Und da ist man sehr enthusiastisch gewesen. Wir haben den Krebs besiegt, 2001. Das war Kopf des Jahres, das Gleevec. Sehen Sie hier, super. Wir haben den Krebs besiegt. Es ist leider dabei geblieben. Es gibt keine ähnliche zielgerichtete Therapie wie bei der CML. Ja? Aber die CML-Behandlung hat viel Mut, sowohl den Forschern als auch den Ärzten, als auch den Patienten gegeben. Und man hat seitdem viel gemacht und die Kurve geht nicht mehr so bei der Entwicklung, sondern so, das zeige ich Ihnen zum Schluss. Gut, Sie sehen hier das Überleben, das war die sogenannte IRIS-Study, das war die Studie, die zur Zulassung von diesem Imatinib geführt hat. Man hat verglichen das Ganze mit dem Interferon und man hat gesehen, dass diese Patienten ein normales Überleben haben nach einiger Zeit. Nur 7% sterben an CML. 7% sterben auch an anderen Erkrankungen. Ja? Das heißt, das Überleben, und das sind 8 Jahre, also ein Update von 8 Jahren, mittlerweile haben wir das Medikament über 15 Jahre es hat sich nicht geändert. Also diese Patienten überleben wunderbar. Und wir kriegen immer die gleiche Anzahl an Patienten pro Jahr und die kumulieren. Das heißt, sie werden mit diesen Patienten, wurscht, was sie machen, zu tun haben. So, wie funktioniert dieses Gleevec? Sie sehen hier, das ist dieses Fusionsgen, das entsteht durch die Translokation, Austausch zwischen Chromosom 22 und 9. Und Sie sehen hier, da kommt ATP, ein Phosphor wird gespalten und aktiviert die sogenannten Tyrosinkinasen. Und ab dem Zeitpunkt gibt es eine Kaskade an Aktivierung, wie beim Domino, bei den Dominosteinen, ein Protein aktiviert das nächste. Und zum Schluss gibt es Proliferation an klonalen Zellen. Was machen wir? Wir besetzen diese Nische mit dem Imatinib. ATP kann nicht andocken, Phosphor wird nicht gespalten, es gibt kein Signal. Ganz einfach geht das, ja? Okay? Und diese Nische wird von den nachfolgenden Medikamenten, wie bei der Hepatitis C-Therapie oder HIV-Therapie, diese Nische wird immer besser besetzt mit neuen Medikamenten. Aber das war das erste Medikament, das revolutionäre Medikament, das Medikament, das uns, also ich habe das miterlebt und das war ein Wahnsinn. Zum Schluss haben wir mehr CML-Experten gehabt als Patienten bei jedem Meeting. Wirklich, ja? Weil das was war von der Industrie ordentlich auch gesponsert und waren die Leute, wir sind auf Kongress geschickt worden. Wirklich, es gab Fälle, wo ich mir dachte, das gibt es doch nicht, so viele Patienten kann es nicht geben. Ja? Aber das ist so, auch in Österreich. So, mittlerweile versuchen wir dieses Philadelphia-Chromosom, also im Knochenmark, nach 6 Monaten zu irradieren. Das nennt man komplette zytogenetische Remission, das ist das Ziel. Und das MD Anderson, also in Houston, hat gezeigt, ich habe über 10.000 Patienten analysiert und hat gesehen, die Patienten, die dieses Ziel erreichen, leben so, genauso lang wie jeder andere in der Bevölkerung. Also, das ist ein Ziel. Und die es nicht machen, gehen schlechter und wir haben mittlerweile sind wir noch besser, also wie Sie wissen eh, also man will dann feinjustieren und sagt, okay, wir haben jetzt mittlerweile 5 Medikamente zur Verfügung, 3 sind für die Erstlinie zugelassen, die anderen 9 sind viel besser, haben aber ein bisschen mehr Nebenwirkungen. Wir schauen, dass wir bei den Patienten nach 3 Monaten, das ist wichtig, nach 3 Monaten, dass wir eine Log-Reduktion, also unter 10% kommen mit dem, von diesen Kopien. Okay? Und man hat gesehen, dass die unter 10% kommen, wunderbar laufen, während die anderen, die nicht darunter kommen, schlechter laufen, also schlechter überleben. Also wir können feinjustieren. Es gibt, wie vorhin erwähnt, gibt es 2 neue Medikamente. Das erste ist Imatinib, Gleevec. Das zweite ist das sogenannte Tasigna, also Nilotinib. Und Sie sehen, man erreicht viel besser, signifikant komplette Remissionen, also Major Molecular Remissionen, als beim Gleevec. 73% versus 53 und das hat ein P-Value von unter 0,001. Also wenn ein Medikament besser ist als das andere, muss das Medikament bei mindestens 5% der Patienten ein besseres Ziel erreichen als der Vergleichsarm. Das nächste Medikament, das Firstline zugelassen ist, ist in der Dazition-Studie gezeigt worden, das ist das Dasatinib. Das ist das Spreisel. Auch hier hat man gesehen, dass die Patienten im Spreisel-Arm viel besser tun als die im Imatinib-Arm. Also wir haben jetzt 3 Möglichkeiten, Firstline. Können wir aussuchen. Und Sie sehen, wie wir es monitorisieren. Also erstens schauen wir die komplette hematologische Remission an. Das Blutbild muss sich wieder normalisieren innerhalb 3 Monaten. Die Milz muss sich zurückbilden. Dann machen wir eine komplette zytogenetische Untersuchung und schauen uns die Zellen und weisen nach, dass dieses Chromosom nicht mehr nachweisbar ist. Und das Beste, was wir machen können, ist mittels PCR die sogenannte molekulare Remission. Das machen wir alle 3 Monate. Müssen Sie nicht wissen, aber Sie müssen wissen, dass wir da 3 Möglichkeiten zu monitorisieren haben. Und das sind die Empfehlungen des sogenannten European Leukemia Net für das Erreichen der Ziele. Optimal wäre, wenn man unter 10% kommt, nach 3 Monaten, also immer eine Log-Reduktion pro Quartal. Und das Beste, was man machen kann, ist, wenn der Patient mindestens MMR hat. Gut, warum brauchen wir diese Remissionen? Weil wir absetzen wollen, weil wir wissen, Nach 5 Jahren nehmen 30% der Patienten ihre Pillen nicht. Das wissen wir vom Mammakarzinom. Bei den antihormonellen Therapien, das betrifft fast viele Patientinnen, also ich glaube, jede zweite nimmt das Medikament nicht. Ja? So alle Studien, die wir machen, nützen nichts, wenn die Patienten die Medikamente nicht nehmen. Das gilt auch für das sündteure Medikament, 5.000 Euro pro Monat, und trotzdem nehmen die Patienten das Medikament nicht. Woher wissen wir das? Es gibt einen klugen Kollegen in England, in Hammersmith, der hat eine Dose gemacht, und die Dose hat er mit einem Chip versehen. Ja? Und immer wenn der Patient die Dose aufgemacht hat, hat man es registriert. Und er hat das gezeigt, also viele Patienten haben es nicht genommen, dann kurz bevor sie den Arzt besucht haben, haben sie gleich 3 genommen. Ja. Und, aber das hat man registrieren können. Der Kollege kommt aus Barcelona, und in Barcelona machen, das ist auch eine kluge Sache, für die alten Menschen hat man einen Chip im Kühlschrank gemacht. Und wenn der ältere Mensch den Kühlschrank nicht aufmacht, 24 Stunden lang, geht eine Heimhilfe dorthin. Und er kommt aus Barcelona, arbeitet in England und hat sich gedacht, das kann ich auch machen mit dieser Dose. Ja? Und so hat man den Patienten nicht erzählt, und man kann auch Spiegelmessungen, Talspiegelmessungen, das hat man auch dazu gemacht und hat gesehen, aha, der Patient hat zu viel genommen oder zu wenig, etc. etc. Also wir wissen, dass 30% des Medikaments nach 3 bis 5 Jahren gar nicht nehmen. Deswegen versuchen wir, die Ziele frühestmöglich zu erreichen, damit wir absetzen. Und es gibt mittlerweile 8 Studien für das Absetzen. Man hat gesehen, dass die Patienten, die wunderbar angesprochen haben, also nicht mehr detektierbar waren, über 2 Jahre, hat man abgesetzt und geschaut, was passiert jetzt mit dem BCR-ABL, die Leukämie noch einmal kommt. Und Sie sehen, beim Imatinib 40% blieben negativ. Die haben es nie wieder gebraucht. Und die anderen sind positiv geworden, aber nachdem sie es geschluckt haben, sind sie wieder negativ geworden. Das heißt, und bei den neuen Medikamenten ist es 60%. Ja, also wir können viel machen mittlerweile, wir können auch absetzen. Wir müssen nur schauen, also bei den jungen Patienten schaue ich immer, dass sie das neueste Medikament kriegen, damit ich so tief wie möglich komme und irgendwann absetze. Und wir machen im Hanusch, also ich bin für die CML zuständig, wir machen im Hanusch viele Studien, CML-Studien, auch neue Studien mit Interferon etc. Gut, es gibt leider bei diesen Medikamenten Mutationen. Ja? Weniger, 3% der Patienten können eine Mutation im Bereich dieses BCR-ABL-Fusionsgen entwickeln, sodass die Nische nicht mehr angedockt werden kann mit dem Medikament. Und da gibt es viele Mutationen. Sie sehen hier die ganzen Mutationen, und hier alles, was rot ist, funktioniert gar nichts mehr. Ja? Also, wir haben aber ein Medikament, das heißt Ponatinib, das wirkt bei dieser Mutation. Bei dieser Mutation wirken die anderen 4 gar nicht. Das heißt, diese Patienten sprechen nicht mehr auf die Medikamente, aber auf das Ponatinib ist es neu zugelassen seit Dezember. Und mit diesem Medikament kann man auch diese Mutation hinkriegen, aber es sind wenige Patienten. Und wir wissen ganz genau, welches Medikament auf welche Mutation anspielt oder nicht. Und Sie sehen diese Anzahl an Studien, die auch teilweise mitgemacht haben, bei der CML, absetzen, neue Medikamente etc. Also diese Erkrankung ist wunderbar kontrolliert. Es stirbt keiner mittlerweile an einer CML, außer er hat eine Blastenkrise und ist unkontrolliert von Anfang an. Auch denen können wir mittlerweile ein Konzept bieten.